Da sind wir wieder. Folge 16.
Frohes Neues!
Frohes Neues Jahr. Genau. Jordi ist am Start, ich bin am Start. Audio Nerds Podcast, Folge 16. Los geht's. Wir sind, 16 Folgen. Irgendwie so viel, irgendwie so wenig, ne? Ist schon eine Zeit. Mitte August haben wir angefangen, Anfang August so mit dem Podcast. Und jetzt fühlt sich das an, als würden wir das hier schon Jahre machen, ne?
War das erst Mitte August? Kommt mir schon länger vor.
Ja, Anfang, Mitte August.
Ich glaube, unsere Pilotfolge, die wir eigentlich gar nicht veröffentlichen wollten, die wir einfach nur mal so
15 Minuten
zu Testzwecken hier mit haben laufen lassen, die ist schon ein bisschen länger her.
Das ist Folge 1, die ist doch online.
Das ist die offizielle Folge 1, aber die war nicht geplant. Die war ja nur
ein Test.
Ein Test, aber die haben wir dann rausgehauen.
Das stimmt. Und jetzt sind wir an dem Standpunkt, dass wir mit den lieben Leuten von Hum Audio aus Polen.
Oder Hum Audio.
Oder Hum.
Das ist Audio. Humanize.
Ach, deswegen.
Glaube ich, ne?
Ja, kann gut sein. Mit denen waren wir in Kontakt. Liebe Grüße an der Stelle. Und wir waren auch mit dem lieben Erwin von ES Pro Audio.
Richtig? Aus Ingolstadt, ja. Der liebe Erwin, schöne Grüße.
Genau, mit dem waren wir auch in Kontakt. Und wir haben den LAAL Analog Mastering Limiter zum Testen hier.
Mit Look-Ahead-Funktion.
Genau. Hum Audio oder Hum Audio war im Vorfeld so nett und hat auch bereits schon zwei Episoden von dem Podcast hier gesponsert. Das haben bestimmt die ein oder anderen schon bemerkt. Das ist jetzt ein paar Episoden schon her. Und jetzt endlich war der LAAL als Demogerät einmal frei und einmal für uns frei. Und wir konnten jetzt hier ein paar Tage mal ein bisschen reinhören. Jordi, erzähl mal, was hast du dir gedacht, als du das Teil ausgepackt hast?
Ja, ich war sehr begeistert. Also es kommt in einem schweren Paket, insgesamt über 11 Kilo Gewicht. Und da reden wir jetzt nur vom Produktkarton samt Inhalt. Also das war jetzt nicht mit noch weiterer Kartonage das Gewicht. Und das Gerät an sich wiegt rund 9,5 Kilo, das ist auch eine Gewichtsklasse, da kommen nicht alle Studiogeräte hin. Als ich dann so dieses Schaumstoff-Styropor-Verpackungsmaterial im Karton selbst zur Seite genommen habe, das ist also so eine vorgegebene Form, wo der Kasten drinne fest eingespannt ist, damit nichts drankommt, sind mir erstmal diese sehr, sehr schick gemachten Beilagen zum Gerät aufgefallen. Also da sind natürlich ein Manual mit drin, in einem sehr, sehr edlen, haptischen Look, so weich gemacht, dieses Design vom Cover, vom Manual und auch passend eine Broschüre zu einer Konsole, die man bei Bedarf erwerben kann. Also ein Mischpult. Auch
sehr, Trophy heißt die, ne?
Ja, genau. Sehr, sehr nobel gemacht. Auch die Broschüre allein. Ein Mauspad liegt bei von Hum Audio. Ist auch nicht bei jedem Gerät dabei. Und was mir besonders aufgefallen ist, ein sehr, sehr schick gemachtes Stromkabel, womit man den Limiter dann auch direkt in Betrieb nehmen kann.
Ja, das sieht heftig aus, das Stromkabel.
Ist ja nicht schlecht. Also ist von... wie heißt dieser Stromstecker, der am Gerät ist? Dreipolstecker auf normalen Kaltgerätestecker für die Wand.
Schuko,
ja.
Tralala, Schuko, Tralala.
Ich habe das ja hier über einen Firmen-Power-Verteiler.
Ach so, da hast du diese Adapterkabel, ne?
Genau, da konnte ich das Kabel in dem Fall jetzt nicht benutzen, aber es ist wirklich ein sehr, sehr nobles Kabel. Also das ist auch optisch wirklich schick.
Ja.
Und ja, also es ist geschirmt, das kann man sehen. Und das zielt natürlich darauf ab, dass da auch nichts mehr einstreut ins Signal.
Ja,
ja, und dann kam das Gerät an sich halt noch aus dem Karton. Und neben einer absolut soliden Frontplatte mit sehr, sehr großen gerasteten Potis, die butterweich einzustellen sind, hat das ein dermaßen stabiles Gehäuse.
Wie so ein Panzer, ne?
Ja, wirklich wie ein Panzer.
Ja.
Auf der Oberseite ein als Lüftung angelegter Hum-Schriftzug, der da eingestanzt ist, also und halt als Lüftungsloch oder Lüftung fungiert. Die Seiten sind in so Kühlrippenoptik gemacht, auch sehr stabil und ich denke, dass das tatsächlich auch die Funktion hat, dass die Oberfläche vergrößert wird und dadurch die Wärme, die im Gerät bei Betrieb entsteht, besser abgeleitet wird. Das ist natürlich besonders dann sinnvoll, wenn es im Rack eingebaut ist, wo ja jetzt nicht immer so viel Platz ist. Mhm. Und dann noch die Rückseite mit den zwei XLR-Inputs und zwei XLR-Outputs. Ein Schalter, Stromschalter auf der Rückseite gibt es nicht. Also das Gerät ist einzig und allein über den Power-Button auf der Frontseite ein- und abschaltbar.
Mhm. Okay, cool. Ja, ich meine, es ist bekannt, das ist ein hochpreisiges Gerät. Ne? Wir bewegen uns da irgendwie bei einem gebrauchten Kleinwagen wahrscheinlich, oder?
Ja, kann man so sagen, ja.
Übrigens, bei Elysia ist auch ein Mauspad dabei. Oft. Nicht okay, immer ja. Ich hörte nicht immer, aber bei den Geräten, die wir hier zum Testen hatten, war ein Mauspad dabei. Nur so am Rande.
Ja. Scheint dann irgendwie der neueste Trend zu sein.
Ich finde Mauspad.
Analoge Geräte mit Mauspad.
Ich find's ein nettes Gimmick.
Ja, ich find's auch gut. Also, und wie gesagt, man hat selten solche Beilagen, die über, ich sag mal, ein normales Stromkabel hinausgehen. Also bei dem Look-Ahead Limiter hier ist es mehr als ein normales Stromkabel. Das ist schon ein besonders schickes Stromkabel, was dabei liegt. Und solche Gags, die natürlich auch noch durchaus ihren Nutzen haben, sind nicht gang und gäbe. Also auch nicht bei solchen teuren Geräten.
Ja, ja, absolut. Wir haben es getestet. Wir haben es mit einem Mix-Entwurf von der Band Wayford West getestet. Fand ich ganz gut. War ein Vorschlag von dir. Fand ich super gut, weil ich gerade am Mischen bin und sowieso ja. Im Thema. Deswegen macht das natürlich Sinn, das dann mit sowas zu testen.
Außerdem haben wir auch noch einen Song von Birdland durchlaufen lassen, was musikstilistisch eine ganz andere Baustelle ist. Das geht nämlich weg vom Cinematic Rock'n'Roll von Wayford West hin zu Bossa, Latin Jazz, die Richtung so.
Ja.
Also eine ganz andere Baustelle und dementsprechend auch andere Anforderungen an Limiter.
Absolut. Ich für mich kann das immer tausendmal geiler unterscheiden, wenn ich das mit meinen Sachen höre. Ne? Das ist wie auf einer Messe irgendwo Outboard-Gear checken mit Kopfhörer, mit irgendwelchen Demo-Tracks. Funktioniert für mich und meinen Kopf irgendwie nicht. Ich muss das immer mit meinen Mixes ausprobieren, damit ich verstehe, wie das funktioniert, das Gerät, und wie das klingt. Deswegen konnte ich das jetzt mit dem Mix von Wayford West viel besser hören für mich, ne? Weil die ganzen Hi-Hats, die habe ich halt vorgestern irgendwie fertig gemacht. Ja. Weißt du? Deswegen, ja.
Die Birdland-Musik, da habe ich dieses Jahr einige Songs mich mit beschäftigt. Es waren insgesamt so 30, die alle in einem ähnlichen Stil gehalten sind. Mhm. Und das ist halt im Vergleich zu der Wayford West Musik natürlich, es gibt da zwar auch elektrische Gitarren, nur die braten halt nicht so rein mit Power Chords und so, sondern die spielen ein Thema und ein Solo und eine Melodie. Ja. Und dann gibt's vielleicht noch eine akustischere Gitarre im Hintergrund, die so ein bisschen schrabbelt. Es ist also eine ganz andere Musik, viel akustischer klingend als die Rockmusik, aber auch genauso handgemacht. Und können ja gleich mal unsere Eindrücke zu beiden Beispielen sagen, die wir so festgestellt haben.
Ja, absolut. Da können wir auch direkt mit anfangen, wenn du magst.
Ja.
Wir haben verglichen mit Fabfilter L2.
Ja.
Mit deinem DAV-Limiter von Bettermaker.
Ja.
Was eine Limited Edition ist, ne?
Genau, das ist nicht die normale Version vom Bettermaker-Limiter. Das ist eine limitierte Version in einer anderen Optik und mit ein bisschen anderen Bauteilen drin, die das so ein bisschen von der ursprünglichen Limiter-Version vom normalen Modell abgehoben hat. Mittlerweile gibt's vom Bettermaker-Limiter auch eine Version 2.0. Die hatte ich noch nicht in den Fingern, aber vielleicht kommt das noch.
Okay. Wirtschaftlich gesehen, vorneweg, muss ich sagen, ist natürlich ein Plugin einfach
die Waffe der Wahl.
Die Waffe der Wahl. Ich meine, was soll ich dazu sagen? Du kannst irgendwie für 50 bis 150 Euro, was kostet so ein Fabfilter-Plugin, Pro-Plugin?
Ja, es kommt darauf an, ob man es einzeln oder im Bundle kauft, wenn es Black Friday ist.
Ja, wenn kein Angebot ist, kann man sowas für ein paar.
Ja, ich denke, so 150 kann man schon mal einrechnen. Da sind aber schon wirklich gesalzene Preise für ein sehr gutes Plugin allerdings auch, muss man sagen. Also das ist jetzt kein Durchschnittsplugin, das ist dann schon ein sehr gutes Plugin.
Ja, aber das ist eine Waffe. Ja. Ich meine, das ist eine Waffe und es im Verhältnis ist es sehr wenig Geld.
Ja, natürlich.
Und
ja.
So, und wenn man mal den wirtschaftlichen Aspekt weglässt, dann ist natürlich ein analoger Limiter eine ganz feine Sache. Und ja, wir hören da auch Unterschiede. Und für mich, dann kann ich meine Meinung hier schon mal lostreten.
Ja.
Wenn es nicht ums Budget gehen würde, was immer ein schöner Gedanke ist eigentlich, ne?
Ja.
So, wenn das so wäre, dann.
Wir haben 60 Milliarden Loch hier, das sollen wir machen.
Wie gesagt, also wenn es nicht darum gehen würde, dann ja, dann würde ich mir einfach so einen LAAL Analog Mastering Limiter von Hamm Audio zulegen, weil mir gefällt der einfach besser, weil das sind einfach Knöpfe, die sind verständlich, das sind nicht so viele, das ist kein Shishi. Alles, was ich drücke, klingt gut, egal wie weit ich drehe, es klingt, also es fängt nicht an, schlecht zu klingen. Verstehst du? Das ist alles nur so Geschmacksfrage. Mhm. Und das liebe ich ja. Das ist auch ein Thema bei den Elysia-Produkten letztens gewesen, ne?
Ja.
Das ist einfach Knöpfe, die fühlen sich toll an, die klingen gut, egal wohin ich drehe. Und das liebe ich einfach an Outboard-Gear.
Man kommt sehr schnell zu einem hervorragenden Ergebnis.
Genau.
Das ist bei dem Limiter hier genauso wie bei den Geräten von Elysia, die wir jetzt zuletzt hatten. Und das ist vielleicht auch der wirklich reduzierten Anzahl an Potis und Buttons auf der Frontseite zuzuschreiben, was ja bei den Elysias ähnlich war.
Mhm.
Dass man halt nicht zu viele Einstellungsmöglichkeiten hat, sondern dass man mit dem, was das Ding grundlegend auch können muss, eigentlich immer zu einem sehr guten Ergebnis kommt und das in einer kurzen Zeit. Also wir haben jetzt hier beim Hum Audio Input-Output, halt links-rechts, einerseits grob gerastet mit 2 dB Schritten.
Und dann nochmal 0,2, ne?
Ja, genau, für Input-Output jeweils links-rechts jeweils
ein Trim.
Ja. Wo man dann nochmal fein einstellen kann in 0,2er dB-Schritten. Dann hat man halt die Möglichkeit, einen Release-Wert einzustellen. Der ist maximal 100 Millisekunden.
Ja.
Dann hat man die Möglichkeit, Peak-Hold-Funktion, also dass
das ist die Anzeige.
Die Anzeige kurz hält, wie weit es runtergedrückt wurde, das Signal. Dann haben wir natürlich die Buttons für die Transformerschaltung, dass man halt nochmal in den Signalweg klangmachende, schönmachende Teile reinschalten kann. Einfach nur per Knopfdruck, ohne jetzt genau zu wissen, was da abgeht, sondern einfach geschmacksmäßig entscheidet ja, nein.
Mhm.
Dann haben wir die Möglichkeit, einen Hard-Bypass, also den ganzen Limiter, komplett rauszuschalten. Oder nur die Limiting-Funktion, das kann man auch einzeln rausschalten. Dann kann man immer noch die Transformatoren reingeben und die Stereobreite beeinflussen. Das geht nämlich auch.
Ja, die Stereobreite zwischen 1 und 6, was die genau macht oder wie die das macht, wissen wir nicht.
Nee, nicht genau.
Aber für mich ist jede Stellung super. Klar, 5 und 6 ist da ein bisschen viel bei dem Mix eben gewesen, aber so zwischen 2 und 4 würde ich mich bewegen und egal, was ich da reindrehe, das klingt einfach immer nicht kaputt oder verkehrt oder zu viel. Es ist nur eine Geschmackssache.
War auch mein Eindruck.
Ist beim Darth Limiter jetzt für mich anders gewesen, ist bei jedem Stereo-Widener anders, ist auch beim SSL Fusion für mich anders. Ich fand den sehr gut.
Ist beim Betamaker halt so geregelt, dass man MS-Mode einschalten kann,
ja.
Wo man dann halt auf das Seitensignal in 0,1 dB-Schritten halt das Seitensignal lauter oder leiser machen kann. Man kann es auch rausdrehen, man kann es reindrehen. Da weiß man halt ungefähr, was passiert. Beim Hum Audio hat man halt diese 6 vorgegebenen Einstellungen, die man halt rein- oder rausschalten kann. Also man ist nicht gezwungen, das zu benutzen, wo man aber nicht so genau weiß jetzt, was für Werte verstecken sich da oder wie macht er das jetzt genau. Es klingt allerdings alles sehr gut. Meine Einstellung eben war so Einstellung 2 oder 3 maximal von 6, ne? Und es klang einfach sauber. Also man muss da jetzt auch nicht Angst haben anscheinend, dass da irgendwas verschoben wird, was dann komisch klingt, sondern wir haben es hier auf den großen Eve 3012ern gehört und ja, es klang nichts schlecht davon. Ne?
Nee, dazu muss man sagen, wir haben Waves WLM-Meter das Ganze einfach immer so auf die minus 10 LUFS gebracht.
Ja, und gegengecheckt, dass wir da jetzt nicht irgendwo beim einen Gerät halt weit ab von dem Wert sind und dann sagen, ja, das klingt ja ganz anders oder viel besser.
Genau, weil die Lautstärke ist trügerisch.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also wir haben eben den Unterschied von einem dB, den wir beim Bettermaker weniger hatten. Das hört man sofort. Also im Vergleich dann zum anderen Gerät. Und da muss man das natürlich so ein bisschen nachregeln und man muss es schon fair halten. Ja. Und was natürlich eine ganz zentrale Funktion vom Home Audio ist, ist dann diese Transient Detection. Ne? Also ich nehme stark an, dass das diese Look-Ahead-Funktion umschreibt, die der hat.
Nee, ich glaube, dass der links, rechts gleich erkennt.
Nein, nein, das ist genau, das ist die Link-Funktion.
Ja.
Ich meine diese Transienten-Erkennung.
Ja, ja, da hast du recht. Ja.
Dass halt das Signal am Ende dann trotzdem noch atmet und luftig ist und nicht alles plattgebügelt wird.
Genau, und das ist halt, ich glaube, das pumpt dann auch so.
Das weniger, Pumpen, ne? Das ist sehr, also eigentlich ist es weg. Also man hört es nicht.
Nee,
natürlich genau. Muss man das Ding auch erstmal ans Pumpen kriegen. Aber diese Transienten-Funktion beim LAAL, die bringt halt das ganze Signal so transparent und lebendig und durchsichtig rüber. Da muss ich sagen, das habe ich auch bis jetzt so noch bei keinem anderen Limiter erlebt. Also das ist wirklich was andere nicht so machen. Und was ich auch hier heftiger, noch deutlicher gemerkt habe als bei anderen analogen Limitern und jetzt hier im direkten Vergleich zum Bettermaker, ist einfach, dass der den Sound nicht ändert.
Mhm.
Also der macht's nicht enger, der macht's nicht matschig, der macht's nicht irgendwie schärfer oder dumpfer. Der transportiert den Sound so, wie er im Mix ist und macht den einfach lauter.
Mhm.
Das ist auch was ich jetzt im Internet schon mal im Vorfeld, ich habe verschiedene Testberichte mir angeschaut und auch da auf die Aussage bin ich schon gestoßen und meine Erfahrung deckt sich damit, kann ich nur sagen.
Ja, die Transformer im LAAL, ich hatte den Eindruck, als würden die Tiefmitten so ein bisschen betonter haben.
Ja, also ich würde es jetzt umschreiben mit.
Aber das kann ich jetzt auch. Also es ist nur mein Eindruck.
Macht es etwas wärmer und voller, ohne dass es aber matscht.
Ja,
und ja. Wirklich der Sound, so wie er vom Mix da reinkommt, wird beibehalten. Also die Höhen werden weich abgezeichnet, die werden nicht schärfer. Da hatte ich beim Bettermaker so ein bisschen das Gefühl, dass die etwas schärfer klingen, also minimal schärfer. Ne?
Ja,
also
wie beim Plugin so ein bisschen.
Wir reden hier von einem sehr hohen Niveau.
Ja.
Der natürlichste von den ganzen Limitern, die wir jetzt, egal Plugin oder analog, ist der LAAL gewesen. Das
genau.
Muss man so sagen.
Wenn man sich das leisten kann, ist das sicherlich eine tolle Entscheidung.
Ja. Man kann auf jeden Fall nichts falsch machen.
Nee.
Und ich glaube, dass der auch wirklich auf Musik funktioniert, wo ansonsten nicht unbedingt ein Limiter zum Einsatz kommt.
Ja, absolut. Also ich glaube, wie du hast es ja eben schon gesagt, bevor wir hier aufgenommen haben, ich glaube für Klassik und so, ne, und Sachen oder nicht so populäre Musik.
Ja.
Ist das bestimmt eine ganz feine Sache.
Also je akustischer die Musik ist, desto besser funktioniert der wahrscheinlich im Gegensatz zu anderen Limitern.
Ja.
Und desto, also man merkt es auch nicht, wenn jetzt einer einem nicht sagt, dass der da drauf ist, dann klingt der halt so natürlich und wird den Sound so unberührt lassen.
Mhm.
Er wird das Signal halt lauter machen. Ja?
Und, ja.
Aber das Signal ist weiterhin transparent, atmet und klingt unheimlich differenziert. Und das ist von anderen Limitern in dem hohen Maß so nicht erwartbar, ist meine Erfahrung.
Ja, ja, schöne Sache, macht auch Spaß. Ich habe ja großen Spaß am Mastering, mache das auch recht oft, fast öfter als Mix tatsächlich.
Ich mache es tatsächlich lieber als Mixing, muss ich ehrlich sagen. Also wenn man das sagen darf hier. Ich bin lieber am Mastern als am Mixen.
Okay. Ja, es kommt drauf an. Ich meine, ich mische ja keine Musik, die nicht meiner Nische entspricht. Also ich mache ja kein Mixing mehr für EDM oder irgendwas anderes. Das ist oder ich genauso wenig, wie ich einen Schlagersong mischen würde. Bei Mastering ist es ein bisschen anders, weil das leichter von der Hand geht und man dann doch weiß, wie das Master klingen sollte.
Ja.
Aber ja, deswegen macht mir Mixing schon großen Spaß, weil es eigentlich immer die Musik ist, die ich gut finde.
Ja, weißt du? Würde auch sagen, dass Mixing halt einfach wirklich viel, viel stilgebundener ist nach der persönlichen Vorliebe, nach dem persönlichen Geschmack.
Ja.
Und Mastering kann da durchaus mal Ausreißer haben. Ich habe ja auch vor ein paar Jahren mal ein komplettes Jazz-Album für Charlie Hertel und Leo Asal gemastert. Das hat mir einen großen Spaß gemacht. Das war natürlich eine neue Erfahrung, weil das bei mir nicht so täglich vorkommt, dass ich ein Jazz-Album mastere. Mhm. Aber das wäre zum Beispiel auch ein Projekt gewesen, wo man den Hum Audio einfach bombenmäßig hätte für einsetzen können. Das ist wie gemacht für sowas.
Siehste, Jordi, wie blöd. Und da hattest du den noch nicht.
Nee, da gab's den noch gar nicht. Ich hätte ihn gar nicht haben können und deswegen ist es halt zu verkraften. Ja. Was es damals in der Kategorie, wenn wir da so in der Gewichtsklasse mal unterwegs sind, das wäre vielleicht ein Manley Slam gewesen.
Mhm.
Aber auch den hatte ich leider noch nie in den Händen. Das wäre vielleicht noch ein interessanter Vergleich. Da hätte man, glaube ich, die zwei schwersten Limiter nebeneinander mal.
Sag mal, ganz kurz nochmal zur Build Quality, wo ich jetzt dein Outboard Gear dann nochmal gerade so vor mir sehe. Ne?
Ja.
Wir haben da den Shadow Hills, wir haben da die Retro-Kompressoren.
Ja.
Rupert Neve Portico, Purple 1176, Terry Audio, IGS, originale Pooltecs. Der LAAL hat das geilste Chassis? Fragezeichen?
Kann man nicht so ganz pauschal sagen, weil es gibt ja so ein paar Geräte, die haben Röhren hinten dran und so.
Ja.
Da ist es ein bisschen anders gebaut einfach. Da muss ich sagen, bin ich mit sowohl den Retro-Instruments, die Röhren verwenden, als auch die Pooltecs. Das sind beides auch wirklich sehr, sehr.
Aber du kannst mir doch nicht sagen, dass der Shadow Hills da oben so ein labbeliges Blech oben drauf hat.
Nein, labbelig ist das nicht. Aber es ist vielleicht auch jetzt nicht ganz so krass stabil wie das vom Hum Audio. Also das ist wirklich nochmal eine Ansage, wenn man das. Mir ist auch klar, dass jetzt um die Abdeckung vom Chassis nicht unbedingt das zentrale Bauteil an einem Audiogerät ist. Aber es kommt natürlich dann auch auf den Eindruck an, den es hinterlässt. Und besonders, wenn es so ein hochpreisiges Gerät ist. Und da muss ich sagen, hat das Gehäuse, mal ganz abgesehen von der Frontplatte mit den Bedienelementen, wirklich nochmal beim Hum Audio einen Sonderstatus anscheinend. Auch diese Seitenteile, die so kühlrippenmäßig gemacht sind, diese Lochung auf der Oberseite mit dem Hum-Schriftzug, das ist ein Gag. Das hätte man natürlich auch einfach langweilig im Quadrat machen können. Hätte wahrscheinlich dieselbe Wirkung, aber da hat man schon sehr viel Wert auch auf wirklich das letzte Detail gelegt.
Ja. Ja, super Sache.
Und das ist natürlich was, was man jetzt bei einem Gerät, was vielleicht ein Zehntel von dem kostet, auch gar nicht erwarten kann.
Also. Ja. Also, wenn ich mir jetzt noch was wünschen dürfte, oder ich frag dich mal, was würdest du dir noch wünschen? Gibt's für dich noch was, wo du sagst, das würde den LAAL noch besser machen oder noch eher so deinen Bedürfnissen entsprechen? Gibt's da irgendwas? Ich hab was. Also deswegen. Eine Sache.
Eine Sache, die ich beim Better Maker sehr liebe, ist, dass das Ding halt auch komplett analog funktioniert, aber digital gesteuert wird. Und das heißt, ich kann mit einem Plugin von Bettermaker in einer Session die Werte einstellen, ohne mich von meinem Arbeitsplatz wegbewegen zu müssen, also vom optimalen Abhörort. Und wenn ich die Session abspeichere und später wieder aufmache, sind die Einstellungen alle wieder da.
Das ist eine schöne Sache, diese Recall-Fähigkeit. Ich hatte das einmal getestet ich habe mal den Creme RC von Tegeler gehabt.
Ja.
Tolles Teil. Die Funktionalität mit dem Plugin auch eine tolle Idee. Ich muss ganz ehrlich sein, ich brauche das einfach nicht. Also gerade auch bei einem VCA-Kompressor nicht, weil den benutze ich sowieso nur in zwei Settings. Ne? Also einmal für einen Mixbus und einmal für einen Drumbass. So. Für andere Sachen benutze ich das einfach nicht. Ne? Also jetzt die Hardware, Ne? Weil auf anderen Sachen benutze ich dann hier und da auch gerne mal ein Plugin, so als Buskompressor, auch VCA. Das heißt, beim Mastering macht es für mich vom Kopf her keinen Sinn. Wenn ich aber jetzt jeden Tag 5 oder 6 verschiedene Masterjobs machen würde, was ich Stand heute nicht tue, dann okay, dann würde ich vielleicht den Sinn darin sehen. Mhm. So, weil wenn du halt nochmal in eine Revision gehst und die Session nochmal öffnest, dann hast du halt das Setting dann da. Okay, verstehe ich aus dem Grund, aus einem anderen Grund, ehrlich gesagt, nicht, weil ich nicht so zu 100% von dieser Hybrid-Sache überzeugt bin. Das ist so wie ein Vollröhren-Amp spielen, der ein digitales Display und Effekte hat. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Diezel hat das ja gemacht. Es gibt einen Diezel-Vollröhren-Amp,
ja.
Für Gitarren-Amp, der ein digitales Effektgerät im Topteil hat. Für mich eine Vorstellung, die ich gar nicht mag. Deswegen bin ich bei diesen Hybrid-Sachen manchmal ein bisschen skeptisch.
Naja, das ist halt hier beim Better Maker tatsächlich nur die Steuerung, die digital ist.
Bei Tegeler auch, ich weiß.
Das ist natürlich erstmal vielleicht eine Kopfsache, weil man halt immer denkt, ah ja, jetzt passiert da doch irgendwie eine Wandlung oder was, aber das passiert gar nicht. Und das ist wirklich eine noble Sache. Und wenn man jetzt zum Beispiel diese komplette Better Maker Kette hat mit EQ, Kompressor und Limiter hintereinander oder halt in einer anderen Reihenfolge EQ und Kompressor, dann ist das schon sehr cool, wenn man da so die Einstellung einfach abspeichern kann und nicht Fotos machen muss und keine Recall-Sheets bekritzeln muss oder so. Das macht schon Sinn und es ist wirklich komfortabel und es funktioniert auch. Also ich hatte damit nie ein Problem, obwohl ich ab Werk dann nie wieder ein Firmware-Update gemacht habe beim Better Maker DAV Limiter. Aber ich verstehe auch, dass das nicht in jedem Gerät ins Konzept passt und dass man vielleicht dann sagt, also ein Touchscreen, den das Ding ja auch hat, gut und schön, aber mache ich nicht, will ich nicht. Und da ist halt der Hum Audio der krasse Gegenentwurf,
ja.
mit wirklich butterweich gerasteten Potis, die ihresgleichen suchen, sich auch super anfassen.
Ja.
Und das ist halt ein anderes Konzept. Ne? Nur man muss dann halt irgendwie gucken, natürlich durch die Rastung ist es nicht wirklich ein Problem, aber man muss sich die Werte dann wieder irgendwie abfotografieren, die man eingestellt hat, wenn man irgendwie später nochmal drauf zurückgreifen will oder irgendwo aufschreiben. Und ist schon mehr Arbeit als einfach ein Plugin aufmachen in der Session.
Ja, absolut. Ja. Natürlich, also ich meine, ich liebe das ja, ne? Knöpfe, Potis dran, fühlen sich.
Also der Better Maker hat auch ein paar Knöpfe.
Ja, ja, fühlen sich auch übrigens gut an, die großen Potis dran. Ja,
die drehen sich auch super weich.
Ja. Alles gut, es ist nur auch eine Kompatibilitätsfrage dann. Das ist ja, ne, was ist das große Kontra für mich bei Plugins? Kompatibilität. Also ist ja ganz klar. Machst du irgendein falsches Update, kannst du 3 Tage nicht arbeiten. Ne? Das ist so der Worst Case.
Meine letzten Pro Tools Updates zumindest haben ganz gut funktioniert. Toi, toi, toi. Ich hoffe, das bleibt so.
Ja, ist bei mir auch
so. In der Vergangenheit gab es da schon mal Probleme mit ein oder anderen Plugins, die dann nicht mehr so weiterliefen.
Und ich hatte, aber da haben wir doch schon mal drüber gesprochen, ich hatte mehr Probleme mit Logic als mit Avid Pro Tools. Deswegen.
Aber was ist denn dein Verbesserungsvorschlag für den Hum?
Muss ich gerade grübeln. Ah ja, genau. Ich hätte gerne Möglichkeit, nur die linke Seite zu benutzen. Also ein Link zwischen links und rechts. Dass ich nicht quasi links und rechts die ganze Zeit einstellen muss.
Ach so, ja, diese Link Detection, das ist, so haben wir es eben ausgetüftelt, dass links und rechts gleich, komprimiert wird. Oder gelimitet wird, obwohl da natürlich wahrscheinlich nicht exakt derselbe Pegel anliegt, links und rechts, und die Limitierung eigentlich so leicht unterschiedlich wäre, also vielleicht rechts ein bisschen mehr in dem Moment und links ein bisschen weniger. Das wird dann gleichgesetzt. Es ist aber nicht so, dass man da nur auf der linken Seite die Werte einstellt und die für die rechte Seite mit übernommen werden, wie ja, es zum Beispiel beim Shadow Hills Mastering Kompressor ist. Wenn man das auf genau. Stereo Link packt, dann kann man an der linken Seite die Werte einstellen und die werden rechts übernommen. Man muss also nicht beide Seiten einstellen. Hier ist das Konzept halt anders. Hier gilt die Link-Funktion für den Grad der Limitierung.
Ja.
Und die Werte muss man trotzdem identisch einstellen.
Genau, und das hätte ich gern, den Stereo-Link.
Ja.
Ne? Ja. Das fände ich noch ganz nett, weil das hat gerade eben ganz kurz mal zur Verwirrung geführt, weil nämlich, wie war das? Die Outputs in der...
Achso, es ist nicht, wenn man jetzt den linken und rechten Kanal sieht, man steht vor dem Hum, guckt da drauf, dann ist der linke Kanal Input-Output. Und der rechte Kanal ist jetzt von links nach rechts gesehen Output-Input.
Genau, das hat mich kurz
verwirrt. Ja. Da musst du halt gucken, weil die auch optisch außer der Beschriftung jetzt wirklich gleich aussehen, die Knöpfe. Natürlich, die Werte, die dran stehen, entsprechen sich bei Input links, Input rechts und bei Output links, Output rechts. Man muss aber aufpassen, dass man nicht einfach sagt, so hier links ist Input, Output und rechts ist Input, Output, rechts ist Output, Input.
Ja, das hat mich kurz so ein bisschen irritiert.
Ja, das ist eine Gewöhnungssache, glaube ich auch.
Ja. Ja, viel mehr können wir nicht dazu sagen. Also absolute Oberklasse.
Ja, viel besser wüsste ich nicht, wie es noch werden soll.
Ja, genau. Und das ist jetzt gar nichts gegen Bettermaker oder so.
Nein, der Bettermaker, wir hatten ja auch eben Teile von den Songs, die wir uns angehört haben, dann im AB-Vergleich hin und her geschaltet haben, bei identischen Einstellungen, soweit das möglich ist, an beiden Geräten, wo man wirklich auf Boxen wie den 3012ern jetzt schon genau hinhören muss. Also es ist jetzt nicht kein Unterschied wie Tag und Nacht, aber wenn einem so das letzte Detail am Herzen liegt und das bisschen mehr Transparenz, Natürlichkeit und so ein bisschen entzerrteres Bild noch entzerrter, noch klarer, dann muss man halt hingehen und sagen, ich nehme den Hum Audio.
Ja.
Aber der Bettermaker hat halt auch wieder deutlich mehr Funktionen noch über die Limiter-Funktionen hinaus. Man kann harmonische zufahren, frequenzabhängig einstellbar. Man kann über das Display natürlich auch ganz unterschiedliche Arten von Metering sich angucken. Man muss halt nicht bei der Standardansicht bleiben, man kann die umschalten. Das sind halt so Gags. Das ist halt auch was, wenn man da Wert drauf legt, das kann halt der Hum Audio wiederum überhaupt nicht, weil das ein ganz anderes Konzept ist, wie gesagt.
Ja.
Also.
Aber ein Konzept, das mir gefällt.
Ja, mir auch durchaus. Also wenn ich die Wahl hätte, würde ich beide nehmen. Aber das ist, ja, das tut dann schon richtig weh.
Ja, die Wahl, die haben wir nicht.
Nein.
Die hast du nicht. Egal. So, also, das war's dazu. Viel mehr können wir nicht sagen.
9,5 Kilo Lebensfreude.
Genau. So, das kann man abschließend dazu sagen. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Episode. Und gerne hier abonnieren und liken und Glocke an und hast du nicht gesehen, bitte alles aktivieren, was ihr könnt. Vielen Dank.
Noch einen kleinen Hinweis. Meine neue Website ist online. Gerne besuchen unter jb-tonstudio.de und für die englischsprachigen Kollegen einfach .com hinten dran.
Hervorragend. Mach das. Tschüss.
Viel Spaß. Tschüss.